Wir werden ja auch diesen Kapiteln noch eine weitere Sitzung widmen. Also heute ist eher die traditionelle rabbinische Auslegung an der Reihe. Und beim nächsten Mal wird es dann moderne Auslegung gehen, denn Shimshon ist durchaus auch einer der Helden des Zionismus. Und von daher gibt es da einige moderne Interpretationen auch zu. Ja, man könnte sagen, eine nicht ganz koschere Geschichte, die Geschichte von Shimshon. Ein sehr anderer Richter als die anderen. Wir haben, obwohl natürlich haben wir allen ihre menschlichen Schwächen gesehen. Das ist ja in der Bibel durchaus normal. Aber bei Shimshon geht es vielleicht noch mal ein Stückchen weiter. Zum einen ist es der einzige Richter, von dem wir hören, wie es zu seiner Geburt kam und das ja auch als eine Wundergeschichte erzählt wird. Allerdings, wie wir gleich bei Josephus hören werden, auch mit viel Eifersucht im Hintergrund, dass eben eine mit Name nicht genannte Frau, die Frau des Manoach, die unfruchtbar war, schwanger wird und der Sohn, den sie gebären soll, ein Nasir vom Leib der Mutter an sein soll. Wer beim Buch Numeri dabei war, erinnert sich vielleicht noch an den Abschnitt über den Nasir, den wir hatten. Das ist jemand, ein Mann oder auch eine Frau, die ein Gelübde ablegen, für eine bestimmte Zeit lang nichts von der Frucht des Weinstocks zu essen oder zu trinken, sich nicht die Haare zu scheren und sich nicht an Toten zu verunreinigen. Und hier wird zwar dasselbe Wort gebraucht, aber wir werden sehen, dass das bei Shimshon schon etwas anders ist. Eben damit angefangen, dass er als Nasir geboren wird und auch seiner Mutter im Grunde genommen die Verbote, die für einen Nasir gelten, auferlegt werden. Und dann heißt es eben auch, dass der Geist des ewigen Shimshon im Gebiet seines Stammes in Dan herumtrieb. Zu der Zeit gilt als das Stammesgebiet von Dan, wo eben auch seine Heimatstadt Zoar und die Nachbarstadt Eshtaol erwähnt werden. Das ist ein kleines Gebiet, etwas südlich vom Gebiet des Stammes Juda, auch etwa heute, wo die heutige Stadt Beit Shemesh liegt, und ging fast bis zum Mittelmeer, zur Stadt Jaffa. Und nach der Geschichte von Shimshon werden wir dann aber hören, dass der Stamm Dan sich ein anderes Gebiet ausgesucht hat. Aber hier sind wir eben in dieser eher etwas südlichen, aufs Mittelmeer zugehenden Gegend. Und daraus erklärt sich eben auch, dass wir hier die Auseinandersetzung mit den Philistern haben, die ja hauptsächlich an der südlichen Mittelmeerküste gesiedelt haben. Und da haben wir dann eben auch als nächstes, nachdem der Geist des Herrn ihn im Lager Dans herumtrieb, dass Shimshon eine Frau der Philister heiraten will und das auch seinen Eltern sagt, dass sie ihm diese Frau nehmen sollen. Und die Eltern fragen, ob es denn keine passende Frau unter den Israeliten gäbe, dass er jetzt unbedingt eine Philisterin heiraten muss. Aber Shimshon will sie haben. Und auf dem Weg nach Timna, wo er diese Frau gesehen hat, findet er in dem Kadaver eines Esels einen Bienenschwarm und nimmt sich dort Honig, von dem er auch seinem Vater und seiner Mutter gibt. Und dann hält er erstmal sein Hochzeitsgelage mit den Philistern in Timna 7 Tage lang und gibt ihnen ein Rätsel auf. Und wenn sie es lösen können, wird er ihnen 30 Anzüge geben und ansonsten müssen sie ihm 30 Anzüge geben. Und dieses Rätsel lautet, aus dem der isst, wurde etwas zu essen und aus dem Starken wurde etwas Süßes, eben auf diesen Honig aus dem Eselskadaver, aus dem Löwenkadaver bezogen. Und natürlich die Chance, dass die Philister dieses Rätsel lösen können, ist ziemlich gering. Und schließlich bedrängen sie dann seine Frau und bedrohen sie sogar, wir werden dich und deinen Vater verbrennen, wenn du es nicht schaffst, die Lösung des Rätsels zu geben. Und Shimshons Frau bedrängt ihn und schließlich sagt er ihr das Geheimnis, das sie dann weitergibt. Und auf die Weise ist Schimschon also 30 Anzüge schuldig. Und die bekommt er dadurch, dass er in Aschkelon, einer der wichtigen Philisterstädte, 30 Leute tötet, um deren Kleider eben an seine Partner beim Gelage weiterzugeben. Daraufhin ist natürlich bei den, und seine Frau wird dann, weil ihr Vater wohl auch der Meinung ist, dass diese Ehe wohl nicht gut gehen kann jetzt, wird an einen Freund Schimschons unter den Philistern gegeben. Und als Schimschon kommt und seine Frau haben will, sagt ihm sein Vater, ja, nimm doch ihre Schwester, die ist sowieso besser als sie. Aber Schimschon ist so wütend, dass er 300 Füchse fängt, jeweils zwei an ihren Schwänzen zusammenbindet, eine Fackel daran bindet und diese armen, verbrennenden Tiere auf die Felder der Philister schickt, die auf die Weise natürlich auch verbrannt werden. Und daraufhin verbrennen die Philister seinen Schwiegervater und seine Frau. Schimschon kämpft weiter gegen sie und schlägt sie auch nochmal mit dem Kiefer eines Esels und flieht oder gelangt auf einen Felsen im Gebiet des Stammes Juda. Und der Stamm Juda wird jetzt von den Philistern bedrängt. Ja, wenn ihr Schimschon nicht ausliefert, dann werden wir euch angreifen. Und so bitten die Judäer Schimschon, dass er sich gefangen nehmen lässt. Und er tut das auch unter der Bedingung, dass die Judäer selber ihm nichts tun werden. Aber als er eben dann den Philistern übergeben wird, hilft ihm seine große Kraft, die eben auch etwas ist, was sein Nasirsein prägt, dass er die Fesseln zerreißt, gegen die Philister kämpft und noch ein paar weitere Philister getötet hat. Und danach heißt es dann, und er ging zu einer Prostituierten nach Gaza, auch eine der großen fünf Philisterstädte. Und während er dort bei ihr im Bett liegt, warten die Philister draußen, dass er herauskommt. Und da Schimschon das begreift, bleibt er nicht bis zum Morgen liegen, sondern geht um Mitternacht schon aus dem Haus. Und bei seinem Weggehen nimmt er auch gleich das Stadttor von Gaza mit. Also auch da wird nochmal seine große Kraft betont, dass er in der Lage ist, dieses Stadttor auf seine Schultern zu heben und dann auch noch bis hinauf ins Gebirge nach Hebron zu transportieren. Aber diese Frauengeschichte war offensichtlich auch nicht genug, denn er liebt dann eine Frau im Tal von Schorek. Das ist näher an seinem Stammesgebiet, ein Tal, das von Jerusalem so nach Südwesten geht. Eine Frau namens Delilah, wo eigentlich nicht klar ist, ob sie Philisterin oder was auch immer ist. Und von da heißt es wirklich, dass er sie liebt. Und die Philister bestechen aber Delilah, dass sie das Geheimnis entlocken soll, was ihn so stark macht. Und dreimal sagt Schimschon ihr etwas Falsches und die Philister versuchen vergebens, ihn zu fangen. Und dann bedrängt sie ihn weiter und es das heißt, dass er es leid war und schon sterben wollte und ihr dann eben sagt, dass seine Kraft in seinem nicht geschorenen Haar ist. Und Delilah schert sein Haar. Darauf heißt es auch, dass die Kraft des Herrn von Schimschon weicht. Und die Philister können ihn also gefangen nehmen, stechen ihm die Augen aus und bringen ihn nach Gaza, wo sie ihn ins Gefängnis stecken und dort muss er an einer Mühle mahlen. Und als sie dann schließlich ein großes Fest für ihren Gott Dagon haben, lassen sie Schimschon vorführen, um ja, ihr Spiel mit ihm zu treiben, sich über ihn lustig zu machen. Und dann sagt schließlich Schimschon zu dem Jungen, der ihn, der jetzt blind ist, geführt hat, dass er seine Hände auf die Säulen des Hauses legen soll und dann bittet Schimschon Gott nochmal, dass er ihn Rache für eines seiner Augen nehmen lässt und er greift die Säulen und es gelingt ihm, das ganze Haus zum Einsturz zu bringen mit all den Philistern, Männer, Frauen und Kindern, die da drin sind. Und es heißt dann, dass die Philister, die er bei seinem Tod getötet hat, größer war als die Zahl der Philister, die er zu Lebzeiten getötet hat. Und dann endet die Geschichte damit, dass seine Familie kommt und ihn im Grab seines Vaters Manoach begräbt. Also eine sehr zweifelhafte Gestalt. Einerseits wird der Mutter eben verheißen, dass dieser Sohn vor den Philistern die Israeliten retten wird. Aber eigentlich könnte man sagen, das sind eher private Kämpfe, die auch überhaupt keinen Erfolg haben, um die Philister als solche loszuwerden. Und es ist eben seine dauernde Schwäche, dass er von den Frauen nicht lassen kann, obwohl ihm das dauernd auch immer wieder Ärger macht. Also von daher eine Geschichte, wo man sich fragen könnte, ob die wirklich so passend ist in einem heiligen Buch. Der erste, der sich damit auseinandergesetzt hat, war Josephus, der ja in seinem Buch Jüdische Altertümer die Geschichte Israels nacherzählt und damit auch die biblische Geschichte. Das hat man auch schon mal im Buch Josua gesehen. Ich habe hier jetzt nur einige Auszüge zu dem, was er zu Schimschon erzählt, gebracht. Also er fängt an damit. Nach Abdons Tod, das war der Richter, der kurz vorher erwähnt wurde, von dem wir gar nichts weiter wissen als die Zeit, wo er regiert hat, besiegten die Philister die Israeliten und erhoben 40 Jahre lang Tribut von ihnen. Aus dieser harten Bedrängnis wurden sie folgendermaßen befreit. Ein gewisser Manoach, ein vornehmer Daniter und ohne Frage der bedeutendste in seinem Vaterlande, besaß ein außerordentlich schönes Weib, die alle ihre Altersgenossinnen an Statur übertraf. Er hatte jedoch von ihr keine Kinder, worüber er sich sehr grämte, weshalb er oft mit ihr aus der Stadt hinausging und Gott bat, er möge ihnen doch eheliche Kinder bescheren. Da er nun in seine Frau sterblich verliebt war, wurde er auch von heftiger Eifersucht geplagt. Als die Frau einst allein zu Hause war, erschien ihr ein Engel Gottes in Gestalt eines schlanken und schönen Jünglings und brachte ihr die frohe Nachricht, sie werde durch Gottes Fürsorge einen schönen und starken Sohn gebären, der, sobald er seine Manneskraft erlangt habe, die Philister niederwerfen werde. Zugleich ermahnte er sie, dem Knaben nicht das Haar zu schneiden und ihn an kein anderes Getränk als Wasser zu gewöhnen, da Gott es so wolle. Nach diesen Worten verschwand er, wie er nach Gottes Willen gekommen war. Als ihr Mann zurückkehrte, erzählte sie ihm, was sie von dem Engel vernommen hatte. Auch beschrieb sie ihm seine Schönheit und seinen schlanken Wuchs, so dass er ob dieser Lobrede eifersüchtig wurde und Verdacht gegen sie zu schöpfen begann. Da sie nun ihren Mann von diesem widersinnigen Kummer befreien wollte, bat sie Gott flehentlich, er möge doch den Engel noch einmal senden, damit auch ihr Mann ihn sehen könne. Gott gewährte die Bitte gnädig, und so erschien ihnen der Engel, als sie vor der Stadt sich ergingen. Doch kam er gerade, als ihr Mann sie eben etwas verlassen hat. Sie bat ihn nun, er möge doch ein wenig verweilen, bis sie ihren Mann herbeigeholt habe. Und da er zusagte, rief sie den Manoach herbei. Als dieser den Engel erblickt hatte, konnte er immer noch seinen Verdacht nicht loswerden. Deshalb bat er ihn, er möge auch ihm das mitteilen, was er seiner Frau verkündigt habe. Und da der Engel ihm entgegnete, es müsse ihm genügen, dass er es seiner Gattin allein verkündet habe, wünschte Manoach zu wissen, wer er sei, damit er nach der Geburt des Sohnes ihm seinen Dank abstatten und ihm etwas zum Geschenk machen könne. Der Engel aber antwortete, er bedürfe nichts dergleichen. Und er habe ihm auch die frohe Botschaft von der Geburt eines Sohnes nicht etwa deshalb gebracht, um von ihm beschenkt zu werden. Nun beschwor ihn Manoach, er möge doch noch etwas verweilen, damit er ihn bewirten könne. Auch das schlug der Engel zuerst ab, gab aber dann nach und blieb. Manoach schlachtete darauf sogleich einen Bock und befahl seiner Gattin, ihn gehörig zuzubereiten. Als nun alles fertig war, hieß der Engel ihn, das Brot und Fleisch ohne die Gefäße auf einen Fels setzen. Und nachdem das geschehen, berührte er mit einem Stabe, den er bei sich trug, das Fleisch. Und sogleich brach Feuer aus und verzehrte das Fleisch samt dem Brote. Der Engel aber fuhr auf dem Rauche wie auf einem Wagen vor ihren Augen gen Himmel. Da erschrak Manoach gewaltig und befürchtete Gefahr, weil sie Gott gesehen hätten. Das Weib aber hieß ihn sich ermannen, denn dass sie Gott geschaut, werde ihnen nur zum Segen gereichen. Ja, machen wir hier mal einen Einschnitt. Was halten Sie von dieser Nacherzählung des Josephus? Brigitte.
Also sich das so an, dass er diese Eifersuchtsgeschichte ziemlich dazu erfunden hat, oder? Weil in der Bibel, also in dem Richtertext, ist ja überhaupt keine Rede davon. Da habe ich das so verstanden, dass der Manoach schon erstaunt ist und natürlich gerne diesen Boten sehen möchte. Aber als besonders eifersüchtiger ist er mir dann nicht vorgekommen.
Das ist die Frage. Sind da so ein paar kleine Hinweise im biblischen Text oder nicht? Sind da Dinge, die vielleicht Verdacht erwecken? Es ist klar, dass die Bibel sich sehr bedeckt hält im Vergleich zu Josephus. Und in dem Sinne ist Josephus vielleicht auch literarisch weniger elegant, weil er die Dinge ganz klar auf den Tisch legt. Herr Müller.
Ja, ich würde gern mal einen Moment bei dem Begriff Nasier bleiben. Weil wir haben zwar eine Beschreibung, was der Nasier ist, also Haare nicht schneiden, kein Alkohol, ich nehme auch an, keine Frauen vielleicht, so eine Art von Zölibat, aber das ist nicht erwähnt. Aber was ist seine Funktion? Weil wir kennen ja im Alten Testament an für sich nur den Samuel, den Schimschon, und dann eventuell noch die Mutter von Schimpfon, so quasi Nasir. Was ist ein Nasir?
Also der Grundtext für den Nasir, der befindet sich ja in Numeri 6, 1 bis 21. Da werden die Vorschriften gegeben und da heißt es eigentlich nur, Sekunde, ich schlage es gerade auf.
Die Verse noch mal bitte.
Numeri 6, 1 bis 21.
Ja, danke.
Und da heißt es eben, ein Mann oder eine Frau, die ein Gelübde ablegen wollen als Nasir. Und dann kommt eben die Definition, sich von jeglicher Frucht des Weinstocks zu enthalten, sich die Haare nicht zu scheren und sich nicht an Toten zu verunreinigen. Die Frage des Geschlechtsverkehrs taucht nicht auf. Also im modernen Hebräisch ist das Wort Nasir, benutzt man das für christliche Ordensleute. Aber das ist eine spätere Interpretation. In der biblischen Definition von Nasir wird nie gesagt, dass der Nasir keinen Geschlechtsverkehr haben kann. Und wir sehen ja, so Schimschon hat ja nun eindeutig Verkehr mit Frauen und auch von Samuel, der als Nasir erwähnt wird, wird gesagt, dass er Söhne hatte. Also das ist offensichtlich nicht etwas, was relevant ist. Und wie so oft, die Bibel beschreibt zwar in Numeri 6 ausführlich, was die Vorschriften für einen Nasir sind, aber sie sagt nicht, was der Sinn der Sache ist. Und in der späteren rabbinischen Auslegung gibt es durchaus auch eine kritische Sicht des Nasir, von wo ja auch in der Bibel heißt, dass er, wenn dann die Zeit seines Gelübdes zu Ende ist, er auch ein Sündopfer darbringen muss, dass es eigentlich nichts Positives ist. Denn es heißt, ohne dass man dazu verpflichtet ist, sich zu entscheiden, auf Gaben Gottes, nämlich die Frucht des Weinstocks, zu verzichten. Und das ist vielleicht gar nicht so gut. Also es scheint der Versuch zu sein, auf irgendeine Weise Gott näher zu kommen. Aber ob das wirklich ein wünschenswerter Weg ist, ist gar nicht mal so sicher.
Aber nochmal gerade zurück. Wen kennen wir aus der Tora noch als Nasir?
In der Tora kennen wir niemanden. Also es sind
Ja, doch,
wirklich,
Samuel.
das ist nicht Tora, das sind die Propheten. Also wir kennen
Ja,
Schimschon und
okay.
Samuel.
Ja.
Und da ist eben auch bei beiden der Unterschied zu der Vorschrift in Numeri, dass sie von Geburt an Nasir sind, dass sie sich nicht frei entschieden haben, das Gelübde abzulegen. Und man könnte im Neuen Testament sagen, das habe ich Ihnen nachher noch auf Seite 3 im Textblatt gebracht, wo es eben um den Unterschied, vielleicht nehmen wir das sogar gerade vor. In der Mitte von Blatt 3, Da habe ich die Zusammenfassung von Maimonides geschrieben, wo er nämlich den Unterschied zwischen Schimschon und dem Nasir, wie er in der Tora beschrieben wird, beschreibt. Da schreibt er, Schimschon war kein Nasir in vollem Sinn, denn er legte kein Gelübde als Nasir ab, sondern der Engel sonderte ihn von der Unreinheit ab. Und welche Regeln galten für ihn? Wein und das Scheren des Haares waren ihm verboten. Und es war ihm erlaubt, sich an Toten zu verunreinigen. Und dies ist Halacha nach der Überlieferung. Das heißt, das steht nirgendwo so geschrieben, aber es ist die Annahme. Wir haben nachher noch einen Text, wo das diskutiert wird. Daher sind jemandem, der sagt, ich bin ein Nasir nach der Weise Schimschons, das Scheren des Haares und der Wein auf Lebenszeit verboten. Und er schert sich nicht die Haare alle 12 Monate, wie die übrigen Nesirim, auf Lebenszeit. Und es ist ihm erlaubt, sich an Toten zu verunreinigen. Und wer ein Gelübde als Nasir nach der Weise Schimschons abgelegt hat, kann nicht um die Lösung seines Gelübdes bitten. Denn das Nasirsein Schimschons war auf Lebenszeit. Und ich habe dann noch den Vers aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 1,15, über Johannes den Täufer genommen. Da heißt es bei der Ankündigung seiner Geburt, denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und berauschende Getränke wird er nicht trinken und schon vom Mutterleib an wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Also bei Johannes wird zwar nicht der Begriff Nasir gebraucht, aber zumindest die Enthaltung von berauschenden Getränken erinnert an den Nasir und ähnlich wie bei Schimschon wird eben gesagt, er wird vom Heiligen Geist erfüllt sein. Also wir haben ja eigentlich eine Diskrepanz zwischen dem, was die Tora als Gelübde eines Nasirs beschreibt, was offensichtlich theoretisch ist. Das wird nirgendwo in der Bibel mal beschrieben, dass jemand das so macht. Und von zwei Personen, eben Schimschon und Samuel, die als Nesirim beschrieben werden, genau in dem Sinne, wie es in Numeri 6 ist. Es wird berichtet, ich glaube auch Josephus berichtet das, von Personen aus der Zeit des Zweiten Tempels. Ich glaube auch von Berenike, der Schwester von König Agrippas, und von der Königin Helena von Adiabene, die zum Judentum übergetreten war, dass die ein Nasirgelübde abgelegt haben. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass es von Paulus gesagt wird, in der Apostelgeschichte kommt das mal vor.
Weil für mich ist der ein großer Unterschied als Nasir Samuel und Nasir Schimschon. Der Samuel wurde als Nasir, ich sag mal, geopfert. Aber Schimschon wurde von Gott geholt als Nasir.
Das ist ein Unterschied wirklich in der Geburtsgeschichte, dass sozusagen Mutter Schimschons wird nicht gefragt, ob sie dieses Kind haben will, ja, sondern es kommt und es kommt als Nasir. Während ja der Grund, dass Samuel Nasir ist, im Grunde das Gelübde seiner Mutter Hannah ist, dass sie ein Kind haben will und bereit ist, ihn Gott zu weihen. Dann.
Ja,
das werden wir dann, wenn wir zu Samuel 1 kommen, noch ein bisschen genauer sehen.
Ja, aber der Manoach betet, gib mir doch eheliche Kinder.
Das zeigt etwas von seinem Verdacht, dass er offensichtlich sich nicht sicher ist, wenn seine Frau schwanger ist, wer der Vater ist. Frau Dankowski.
Ja, ich hatte es auch so ähnlich in Erinnerung von dem Numeri-Text, dass das eigentlich eine befristete Geschichte ursprünglich ist mit dem Nasir. Und was ich jetzt so irritierend finde, also man kann natürlich nicht, sag ich mal, die Texte mit Engelsbegegnungen immer so durch eine gewisse Brille lesen, sage ich jetzt mal, wo kommt das Kind jetzt her? Diese Frage hat sich der Nachwelt ja dann immer gestellt. Ich finde es jetzt mal im Original, um es mal so auszudrücken, kann man wahrscheinlich Andeutungen in der Hinsicht sehen, aber die eigentliche Frage, die der Manoach dann ja mitbringt, um auch diesem Engel zu begegnen, also so wirkt es zumindest auf mich im ersten Moment, ist doch die, wie sollen wir denn mit diesem besonderen Kind umgehen? Oh, und da liegt doch, denke ich mal, der Fokus eben auf so eine Art von Erwählung oder so. Das ist ja etwas ganz Besonderes, was da offenbar ansteht. Und ich bin dann so auf meine Weise regelrecht enttäuscht, dass also von diesem Nasir-Sein und von dieser Geistbegabung, finde ich, ist ja dann wenig zu merken, ehrlich gesagt. Der schlägt
Zumindest
beständig
nicht
nur
das, was
um
wir
sich
erwartet hätten.
und die fallen dann zu Tausenden. Also ich bin einfach irritiert. Also worin liegt der Sinn? Und die andere Frage dann nochmal, wir hatten ja schon mal so interessante Josephus-Texte, haben uns dann auch gefragt, also aus welchen Quellen schöpft er da? Und auf jeden Fall ist das ja auch mal ein Gutstück Interpretation. Worauf will er hinaus, sage ich mal, mit seinen Gewichtungen dann am Ende? Sicherlich ist das wieder so ein, also die Frage, welchem Publikum erzählt er das? Und ich habe dann immer schon geguckt, also, und ich glaube, das klingt ja dann auch so ein bisschen an, irgendwie dann doch nochmal die Kurve zur Tugendhaftigkeit und
Ja, das
zum
ist
Ansehen
sicher
eben
das,
dieser
was am Schluss
Personenform.
rauskommt.
Ja, so etwas differenziert und abgewogen, aber so. Und auch Dinge eben halt weglassend oder anders eben betont.
Ja, vielleicht erst noch Frau Fichtbauer, dann sage ich auch noch ein bisschen was zu meinen Eindrücken.
Ja, also wer sich berauschender Getränke enthält, ist ja immer nüchtern. Und also das kann ich schon durchaus als Positivum verbuchen. Aber was soll dieses sich nicht verunreinigen bei Toten, also bei einem Leichnam? Das verstehe ich nicht, was der Sinn dieser Sache sein soll.
Vermutlich ist es, weil die Verunreinigung durch die Toten wird ja in der Bibel eigentlich als die, oder in der Tora, als die schwerwiegendste Unreinheit geschildert, der man sich eben nicht wie bei allen anderen Unreinheiten durch ein Eintauchen im Ritualbad in der Mikwe entledigen kann, sondern es braucht dazu die Asche der roten Kuh. Was wir ja auch als einen ziemlich komplizierten Ritus gesehen hatten. Und die Verunreinigung durch Tote macht es eben unmöglich, sich dem Heiligtum zu nähern oder Speisen, die heilig sind, zu essen. Also es ist eine gewisse Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Und von daher sich eben wirklich vorzunehmen, dass einem das nicht zufällig passiert, dass man auf den Friedhof geht und sich dadurch verunreinigt zum Beispiel, ist schon wohl auch ein Versuch eben, bewusst möglichst in einem Zustand zu bleiben, in dem man sich Gott nähern kann. Herr Müller?
Ja, aber hier kommt ja noch die Diskrepanz raus, dass er sich verunreinigt an dem Toten, den er vorher zerrissen hat. Der ist ja unrein. Und dann holt er sich die Bienen, die reine Tiere sind.
Ja, also normal, die Unreinheit von Toten gilt für tote Menschen, nicht für Tiere. Also das macht zwar auch unrein, aber nicht im selben Sinne. Aber wir werden nachher sehen, dass das durchaus diskutiert wird. Maimonides sagt ja, weil es eben, während es ja in Numeri 6 eindeutig gesagt wird, der Nasir darf sich nicht an Toten verunreinigen, wird das bei Schimschon nicht eindeutig gesagt. Und Maimonides sagt eben, das ist die Überlieferung, die Kabbala, die wir haben. Schimschon durfte sich, obwohl er Nasir war, an Toten verunreinigen. Wir werden nachher bei Rashbam sehen, Radak, dass das durchaus nicht so einfach ist und dass auch nochmal diskutiert wird, ob er sich verunreinigen durfte oder nicht. Ja, ansonsten denke ich, die Frage eben wirklich, wie weit hat Josephus hier etwas weiter ausgesponnen mit der Eifersucht des Manoach? Ich denke, ein Hinweis zumindest, auf den er sich gestützt hat, war, warum besteht Manoach darauf, selber den Esel noch mal zu sehen, den Engel noch mal zu sehen? Und da ist natürlich, was Sie gerade sagten, Frau Dankowski, es könnte auch sein, dieser Schrecken, wir werden ein ganz besonderes Kind bekommen, was machen wir denn jetzt? Das ist sicher durchaus auch eine Möglichkeit, die da ist. Aber es könnte eben auch sein, Manoach möchte sehen, ob es wirklich ein Engel oder ein Mann aus Fleisch und Blut ist, könnte man natürlich auch sagen. Und was sicher in dem Text verdächtig ist, heißt dann nämlich, also als Manoach bittet, dass der Engel nochmal erscheine, heißt es ja, der in Vers 13, 9, und der Engel Gottes kam noch einmal zu der Frau und sie sitzt auf dem Feld und ihr Mann Manoach ist nicht bei ihr. Also das ist für biblische Ohren ausgesprochen verdächtig. Was hat eine Frau auf dem Feld zu sitzen? Wenn sie ja wenigstens auf dem Feld arbeiten würde, auf dem Feld zu sitzen, ist dann schon etwas verdächtig. Und das hört man, das kommt auch bei den Gesetzen im Buch Deuteronomium. Da werden ja alle möglichen Fälle von Ehebruch behandelt. Und da geht es auch um eine verlobte Frau, die vergewaltigt wird. Und da wird ja ein Unterschied gemacht, ob sie in der Stadt oder auf dem Feld vergewaltigt wird. Wenn sie in der Stadt vergewaltigt wird, ist sie selber schuld, wenn sie nicht geschrien hat. Wenn sie auf dem Feld vergewaltigt ist, ist sie nicht schuld, denn selbst wenn sie geschrien hätte, hätte es wahrscheinlich niemand gehört. Aber auch da merkt man nochmal, da ist irgendwas da. Eine Frau allein auf dem Feld ist eine zweifelhafte Angelegenheit. Also von daher hat Josephus das sicher sehr stark ausgemalt, aber man merkt bei. Er hat gewisse Ansätze weiterentwickelt. Und ich habe ihn auch noch mal die Kindheitsgeschichte und die Verkündigungsgeschichte nach Matthäus 1 aufgeschrieben, wo ich auch sagen würde, dass solche Gedanken im Hintergrund stehen, wo es dann nämlich heißt, mit der Geburt Jesu Christi war es so, Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Und damit wäre eben ein anderer Mann, mit dem sie Verkehr hat, das wäre schon Ehebruch gewesen. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Und gerade in dieser letzte Vers ist eigentlich formuliert in Anklang an Richter 13,5. Er wird beginnen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Also das Verb ist dasselbe, was nicht in jeder Übersetzung zum Ausdruck kommt. Und auch dieser, wo es eben heißt, dass Josef sie nicht bloßstellen wollte, sondern sich in aller Stille von ihr trennen wollte. Das spiegelt etwas wider, was wir in der rabbinischen Auslegung zu der Sota, zu der des Ehebruchs verdächtigen Frau finden, deren Geschichte ja in Numeri genau vor dem Nasir erzählt wird. Da heißt es nämlich, dass ein Mann, der seine Frau des Ehebruchs verdächtigt, er ist nicht verpflichtet, sie die ganze Prozedur das Wasser zu trinken, sich bloßzustellen, sie das durchmachen zu lassen. Aber er kann auch nicht weiter mit ihr zusammenleben. Er kann ja eben in Stille den Scheidebrief geben und sie gehen lassen und ihr damit die Bloßstellung ersparen. Und was bei Matthäus vielleicht so ein bisschen angedeutet ist, wird in einem apokryphen christlichen Text, in dem sogenannten Jakobus-Evangelium, da wird das ausdrücklich gesagt. Eigentlich müsste man das Marien-Evangelium nennen, denn eigentlich wird ja die Geschichte von der Empfängnis und Geburt Marias erzählt. Aber es wird dann eben weiter die Geschichte bis zur Geburt Jesu erzählt. Und da wird dann eindeutig gesagt, als Maria schwanger wird, dass der hohe Priester von ihr und interessanterweise auch von Josef verlangt, das Fluchwasser der Sota zu trinken. Also da wird es ganz eindeutig gesagt, dass dieser Verdacht dahinter steht. Mhm. Und die rabbinische Tradition hat eben auch diese Geschichte hier, Richter 13 von der Geburt Schimschons, als die Haftarah, die Prophetenlesung zu dem Torah-Abschnitt, wo sowohl die Geschichte von der Sota als auch die vom Nasir kommen. Genommen. Und die Beziehung zum Nasir ist eindeutig, sozusagen das steht wörtlich da, aber vielleicht eben auch, dass die Geschichte von der Sota vorher kommt und die rabbinische Auslegung sagt eben auch in Numeri, dass die beiden Abschnitte hintereinander kommen, dass jemand, der die Geschichte einer solchen des Ehebruchs verdächtigen Frau sieht, schnell ein Gelübde als Nasir ablegt, um eben, wie Frau Fichtbauer vornherein sagte, nüchtern zu bleiben und nicht Wein zu trinken, was ihn zum Ehebruch treiben könnte oder zur Eifersucht treiben könnte. Also es gibt auch in der rabbinischen Tradition weniger Stärke als bei Josephus, aber diesen Gedanken, dass die Dinge zusammengehören, gibt es also. Ja, schauen wir uns nochmal weiter an, was Josephus mit der Geschichte von Schimschon macht. Das Weib aber wurde schwanger und beobachtete alles, was ihr vorgeschrieben worden war. Und der Knabe, den sie gebar, wurde Samson genannt, das heißt der Tapfere. Wo Josephus diese Interpretation her hat, ist mir nicht klar. Also eigentlich ist klar, dass Schimschon von dem Wort Schemesh Sonne kommt. Keine Ahnung, wie er auf die Interpretation gekommen ist. Er wuchs schnell heran und da er mäßig lebte und das Haar nicht scheren ließ, schien er ein Prophet werden zu sollen. Und dann habe ich jetzt gerade die Geschichte von Richter 15,9 bis 16,5, wie die Josephus nacherzählt, nochmal ausgewählt. Um nun von Weiterungen verschont zu sein, zogen sie, also die Judäer, mit 3000 Bewaffneten zu dem Felsen. Beklagten sich bei Samson wegen der Frevel, welche er gegen die Philister verübt, die hierfür das ganze Hebräervolk vernichten könnten, und erklärten ihm, sie seien gekommen, um ihn festzunehmen und den Philistern auszuliefern. Er solle sich also dem gutwillig unterziehen. Er ließ sie darauf schwören, dass sie weiter nichts gegen ihn im Schilde führten, als ihn auszuliefern. Dann stieg er vom Felsen herab und gab sich in die Hände seiner Stammesgenossen, die ihn mit zwei Stricken banden und ihn den Philistern zuführten. Als sie nun an einen Ort gekommen waren, der noch heute von der herrlichen Tat, die Samson dort vollbrachte, Kinlade genannt wird, damals aber keinen besonderen Namen hatte, kamen ihnen die Philister, die nicht weit davon ihr Lager hatten, mit fröhlichem Jubel entgegen, als wenn nun ihre Wünsche ganz erfüllt wären. Samson aber zerriss die Stricke, ergriff die Kinnlade eines Esels, die gerade zu seinen Füßen lag, stürzte sich auf die Feinde und schlug mit der Kinnlade ungefähr 1000 von ihnen tot. Die anderen wandten sich entsetzt zur Flucht. Samson aber wurde durch diese Tat übermütiger als billig und schrieb dieselbe nicht der Hilfe Gottes, sondern seiner eigenen Kraft zu. Auch rühmte er sich, dass er die Feinde zum Teil erschlagen, zum Teil in die Flucht getrieben habe. Als er aber darauf von heftigem Durst geplagt wurde, erkannte er, dass alle menschliche Kraft schwach sei und Gott allein alles vermöge, und bat ihn flehentlich, er möge ihm wegen seiner Reden nicht zürnen und ihn nicht in die Gewalt seiner Feinde geben, vielmehr ihn aus der gegenwärtigen Not befreien. Gott erhörte sein Gebet und ließ eine süße und wasserreiche Quelle aus einem Felsen entspringen. Samson nannte diesen Ort Kinlade und so heißt er noch heute. Nach diesem Kampfe verachtete Samson die Philister, ging nach Gaza und kehrte dort in einer Herberge ein. Wohlgemerkt eine Herberge, nicht die Prostituierte, wie es im biblischen Text heißt. Als das die Vornehmen der Gazäer erfuhren, besetzten sie den Platz vor dem Tore mit Wachen, damit er ihnen nicht entwischen könne. Samson aber, der ihre Absicht wohl gemerkt hatte, stürzte sich wütend auf das Tor, hob es samt Pfosten, Querbalken und dem ganzen hölzernen Zubehör auf und trug es auf seinen Schultern nach einem Berge, der in der Nähe von Hebron liegt. Später aber fiel er von den Gebräuchen seiner Väter ab, führte ein schlechtes Leben und äffte die Gewohnheiten fremder Völker nach, was gewöhnlich der Anfang alles Übels ist. Er liebte eine Buhldirne namens Dalila und lebte mit ihr. Und dann zum Ende der Geschichte Schimschons schreibt Josephus: Im Laufe der Zeit, also als er gefangen war, aber wuchs ihm das Haar wieder, und als die Philister einst ein öffentliches Fest begingen und ihre Vorsteher und Vornehmsten in einem Hause, dessen Dach von zwei Säulen getragen wurden, schmausten, ließen sie den Samson holen, um beim Zechgelage mit ihm ihren Spott zu treiben. Dieser aber, der es für das schlimmste aller Übel hielt, dass er so zum Gespötte dienen musste und sich nicht rächen konnte, sagte dem Knaben, der ihn an der Hand führte, er solle ihn an die Säulen leiten, da er ermüdet sei und etwas ausruhen wolle. Kaum war er dort angelangt, als er sich mit aller Kraft auf die Säulen warf, sie umstürzte und das ganze Haus wanken machte. So fanden 3000 Menschen, die unter dem einstürzenden Hause begraben wurden, und Samson mit ihnen den Tod. Samson herrschte 20 Jahre lang über die Israeliten. Bewundernswert ist er wegen seiner Tapferkeit und Stärke, wegen des Starkmutes, mit dem er den Tod erlitt, und weil er bis zum letzten Atemzuge seine Feinde hasste. Dass er sich von einem Weibe überlisten ließ, ist auf die Rechnung der menschlichen Natur zu setzen, die leicht der Sünde unterliegt. Jedenfalls muss man ihm das Zeugnis geben, dass er im Übrigen ein ausgezeichneter und tugendhafter Mann war. Seine Verwandten bestatteten ihn bei den Vorfahren in seiner Vaterstadt Zor. Ja, also soweit Josephus. Sind da noch weitere Kommentare zu? Herr Smith.
Ja, hier wollte ich doch etwas fragen, was ich selber gelesen habe. Vielleicht komme ich noch darauf, dass den Stamm Dan eigentlich sich sehr widersetzte gegen die Israeliten. Und ich habe dann gefunden, dass, dass sie eine Art Guerilla führte gegen die, also historisch denkt man, dachte man das. Also ich habe das gefunden bei Tenachon, das ich schon Jahre kenne. Und zuerst gegen die Emoriten und dann später gegen die Philister. Und dieser Stamm ermöglichte sich durch das Erzählen von vielen Geschichten über Schimschon. Geschichten über seine übermenschliche Kraft, Einfallsreichtum und Sturheit, aber auch über seine Schwächen, die Hörer und Erzähler erzählen oder hören. Und er lässt sehen, wie Gott aus sowohl der Kraft und die Schwäche dieser Held seine Rettung bewirkt. Also das tut mich daran denken, dass eigentlich der, habe ich das Gefühl ein bisschen, dass der Josephus sich daran ein bisschen denkt, weil er war auch Historiker, wenn ich doch verstanden habe, Josephus.
Ja, natürlich nicht Historiker im heutigen Sinne,
aber
im Sinne der antiken Historiker, ja. Wir werden das beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen sehen. Okay. In dem Schimschon-Roman von Wladimir Jabotinsky.
Also.
Er zeigt Schimschon ganz stark als wirklich eine Art Guerillakämpfer, könnte man sagen. Vielleicht ist das so ein bisschen auch Interpretation aus der biblischen Geschichte, sozusagen die einzelnen Taten Schimschons auch mit den Taten seines Stammes zu verbinden und zu sagen, das war eben so jeweils eine Art Guerillakrieg, wie Sie sagten, gegen die Philister vorzugehen, im Gegensatz zu den einigermaßen geordneten Schlachten, die wir ja über den Richtern bisher hatten.
Ja. Okay.
Herr Müller.
Wir haben ja in der Geburt Schimschons jetzt schon mal eine Parallele gezogen in Matthäus zu Maria und Josef und, und Jesus. Könnte ich auch eine Parallele ziehen zwischen dem Stadttor, dass er sich auflädt und dann eben darauf auf den Berg steigt, und Jesu Kreuz?
Jetzt, wo Sie es sagen, würde ich vermuten, dass Kirchenväter das allegorisch so ausgelegt haben. Also ich habe in einem Artikel, in den ich reingesehen habe, wo es eben auch hauptsächlich um die rabbinische Auslegung ging von Admiral Kossmann, was wir gleich noch sehen werden, der hat ein paar Zeilen über christliche Interpretation und sagt, dass es eigentlich ähnlich wie die rabbinische Interpretation ist. in zwei Richtungen geht. Einerseits sehr kritisch ist mit Schimschon, andererseits taucht Schimschon auf in der Liste der Frommen in Hebräer 11 und er wird eben durchaus auch als ein Typos für Jesus gesehen und von manchen Kirchenvätern. Und da könnte ich mir vorstellen, eben sich etwas auf die Schulter zu laden. Man muss sich ja einige Klimmzüge machen, um das vergleichen zu können, aber ich vermute ja, mal, dass die Kirchenväter das gemacht haben. Ja. Frau Fricke.
Sorry. Ja, aber ich finde, das ist alles auch eine geleitete Geschichte. Ich habe das noch mal in der Bibel halt gelesen und schon als er in Timna diese erste Philisterin heiraten will, dann steht da, sagt er ja, die gefällt mir, gib mir die. Und dann steht da, seine Eltern konnten nicht wissen, dass der Herr seine Hand im Spiel hatte. Er wollte einen Anlass haben, um gegen die Philister vorzugehen, eben wie im Guerillakrieg, die damals in Israel herrschten. Und ich glaube, für mich war das so ein Schlüsselsatz, warum sich diese Missverständnisse alle aufbauen. Das erste Mal schien ja alles in trockenen Tüchern, die zu heiraten. Und dann geht die Geschichte mit diesen Kleidern los, dass die nicht arm gemacht werden wollen. Und dann erschlägt er sie aber, um die Kleider zu haben. Dann hat der Vater eine andere Braut für ihn, die Schwester. Und ich denke, das ist so ein Kern, dass vielleicht er doch in seinen Taten ein Stück weit der Vorgabe Gottes folgt. So habe ich das verstanden, dass das nicht nur Willkür ist von Simson, dass das ja wie so ein Auftrag war. Nicht? Und eben auch
ja, das ist sicher ein ganz entscheidender Vers und man kann es vielleicht einerseits so auslegen zu sagen, da ist diese Spannung da von jemandem, dessen Taten, gelinde gesagt, etwas merkwürdig wirken. Ja. Aber andererseits wird dem Leser halt gesagt, aber nein, das ist Gott. Oder man könnte vielleicht auch schon sagen, auch der biblische Text will schon entschärfen und sagen, trotz all dieser Merkwürdigkeiten sehen wir das trotzdem als was an, was Gott will. Also das hat Josephus bei all seinen Versuchen, ihn am Ende gut rauskommen zu lassen, sicher nicht erfunden, sondern das Problem hat schon die Bibel selber und versucht es eben gerade mit diesem Vers zu lesen. Und es wird ja auch manchmal gesagt, der Geist des Herrn kam über ihn. Also das taucht immer wieder auf. Ja. Frau Fichtbauer.
Ja, ich möchte auf das hinweisen, was auf Seite 8 steht. Also Grund für all das, an den Philistern Rache zu nehmen. Gepriesen sei Gott, der Anlässe und Gründe bereitet und von ihm ist alles. Da ist es wirklich, ja. Ja, das kommt also in einem Kirchenlied, jetzt also christlich gedeutet, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen.
Das ist eine parallele Aussage. Ja. Es gibt die rabbinischen Texte, die sagen, wo 10 oder man kann es da sogar runtergehen, bis 2 gemeinsam die Tora lehren, da ist die Schechina unter ihnen und wo eben 10 miteinander, da wird es dann nicht runtergehandelt, weil eben nur mit 10 ein öffentliches Gebet möglich ist, da bin ich unter ihnen. Aber das ist sicher irgendwo parallel. Es ist halt immer schwierig zu sagen, was älter ist, denn wenn wir die neutestamentlichen Texte ziemlich genau datieren können, ist das bei den rabbinischen sehr schwierig. Ihre Verschriftlichung ist sicher später als das Neue Testament. Aber das muss nicht heißen, dass es solche Formulierungen nicht vielleicht schon zur Zeit der Abfassung der neutestamentlichen Texte gegeben hat. In jedem Fall kann man sagen, das sind ähnliche Gedanken. Ja. Ja, nachdem wir also diese assoziativen Auslegungen des Talmud gesehen haben, gehen wir noch zu Radak, einem der mittelalterlichen Ausleger, die sich ja mehr um den Wortsinn bemühen. Und für Radak ist irgendwo auch die Frage, ein normaler Nasir darf sich ja nicht an Toten verunreinigen. Und wie ist das jetzt mit Schimschon, von dem das ja nicht ausdrücklich gesagt wird? Und er nimmt jetzt eben den Vers in Richter 13,4, die Worte an die Mutter, Und jetzt hüte dich bitte und trinke keinen Wein und Berauschendes und iss nichts Unreines. Und dieses Wort und, das eben das und vor trinke und trinke keinen Wein, lehrt, dass und jetzt hüte dich bitte sagen will vor Unreinheit. Also das, was anderes bedeutet, dass es nicht heißt und jetzt hüte dich bitte Doppelpunkt, sondern dass es was Neues ist. Wie sich der Nasir hütete vor Unreinheit und vor Wein und Berauschendem. So befahl er ihr, sich vor allen Dingen, die dem Nasir wir werden ja auch diesen Kapiteln noch eine weitere Sitzung widmen. Also heute ist eher die traditionelle. Rabbinische Auslegung an der Reihe. Und beim nächsten Mal wird es dann moderne Auslegungen gehen, denn Shimshon ist durchaus auch einer der Helden des Zionismus. Und von daher gibt es da einige moderne Interpretationen auch zu. Ja, man könnte sagen, eine nicht ganz koschere Geschichte, die Geschichte von Shimshon. Ein sehr anderer Richter als die anderen. Wir haben bei allen ihre menschlichen Schwächen gesehen. Das ist ja in der Bibel durchaus normal. Aber bei Shimshon geht es vielleicht noch mal ein Stückchen weiter. Zum einen ist es der einzige Richter, von dem wir hören, wie es zu seiner Geburt kam und das ja auch als eine Wundergeschichte erzählt wird. Allerdings, wie wir gleich bei Josephus hören werden, auch mit viel Eifersucht im Hintergrund. Dass eben eine mit Name nicht genannte Frau, die Frau des Manoach, die unfruchtbar war, schwanger wird und der Sohn, den sie gebären soll, ein Nasir vom Leib der Mutter an sein soll. Wer beim Buch Numeri dabei war, erinnert sich vielleicht noch an den Abschnitt über den Nasir, den wir hatten. Das ist jemand, ein Mann oder auch eine Frau, die ein Gelübde ablegen, für eine bestimmte Zeit lang nichts von der Frucht des Weinstocks zu essen oder zu trinken, sich nicht die Haare zu scheren und sich nicht an Toten zu verunreinigen. Und hier wird zwar dasselbe Wort gebraucht, aber wir werden sehen, dass das bei Shimshon etwas anders ist. Eben damit angefangen, dass er als Nasir geboren wird und auch seiner Mutter im Grunde genommen die Verbote, die für einen Nasir gelten, auferlegt werden. Und dann heißt es eben auch, dass der Geist des ewigen Shimshon im Gebiet seines Stammes in Dan herumtrieb. Zu der Zeit gilt als das Stammesgebiet von Dan, wo eben auch seine Heimatstadt Zora und die Nachbarstadt Eshtaol erwähnt werden. Das ist ein kleines Gebiet, etwas südlich vom Gebiet des Stammes Juda. Auch etwa heute, wo die heutige Stadt Beit Shemesh liegt und ging fast bis zum Mittelmeer, zur Stadt Jaffa. Und nach der Geschichte von Shimshon werden wir dann aber hören, dass der Stamm Dan sich ein anderes Gebiet ausgesucht hat. Aber hier sind wir eben in dieser eher etwas südlichen, aufs Mittelmeer zugehenden Gegend. Und daraus erklärt sich eben auch, dass wir hier die Auseinandersetzung mit den Philistern haben, die ja hauptsächlich an der südlichen Mittelmeerküste gesiedelt haben. Und da haben wir dann eben auch als nächstes, nachdem der Geist des Herrn ihn im Lager Dans herumtrieb, dass Shimshon eine Frau der Philister heiraten will und das auch seinen Eltern sagt, dass sie ihm diese Frau nehmen sollen. Und die Eltern fragen, ob es denn keine passende Frau unter den Israeliten gäbe, dass er jetzt unbedingt eine Philisterin heiraten muss. Aber Shimshon will sie haben. Und auf dem Weg nach Timna, wo er diese Frau gesehen hat, findet er in dem Kadaver eines Esels einen Bienenschwarm und nimmt sich dort Honig, von dem er auch seinem Vater und seiner Mutter gibt. Und dann hält er erstmal sein Hochzeitsgelage mit den Philistern in Timna. 7 Tage lang und gibt ihnen ein Rätsel auf, Und wenn Sie es lösen können, wird er Ihnen 30 Anzüge geben und ansonsten müssen Sie ihm